Allein in einem Wörterbuch für Narren kommt Erfolg vor Umsetzung. Dieses Hörbuch wurde produziert mit der freundlichen Unterstützung von www.softwareliefern.de. Aurora von Samuel Mephire. Sprecher Christoph Wittelsbürger. Erster Teil. Die Dame. Ich bin froh, dass der Herrgott mich sterben lässt. Jetzt brauche ich das, was ich voraussehe, nicht mehr erleben. Alois Irlmeier, 1959 auf seinem Sterbebett. Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. Hölderlin aus Hyperion. Prolog. Das Jahr 30. Auf dem amerikanischen Festland wüteten seit 3 Dekaden Bürgerkrieg, Stürme und der schwarze Husten. In Europa gebietet der Kaiser, von den Bohrtürmen im Norden bis an die undurchdringlichen Wälder der Białowitzer Heide. Und in Russland hatte sich Wladimir Wladimirowitsch Putin nach einem halben Jahrhundert Führerschaft in eine Art untoten Ruhestand zurückgezogen, hinter die Schutzwelle von Novo-Ogarjowo, in die Obhut einer Armee der weltbesten Mediziner, angeschlossen an Schläuche und chromglänzende mechanische Wunderwerke und angetrieben von seinem eisernen Willen. Putin lag halb sterbend, halb noch im Leben, im Schutze seiner festungsartigen Villa vor den Toren Moskaus und hatte die Macht an einen Nachfolger übergeben, einen Günstling. Der Zar war tot, lang lebe der Zar. Und herrsche über heilige Erde und Wasser und Himmel und alles Leben im Osten. Die Weizenfelder am Don, die Dörfer des Ural und selbst die Herden in der kasachischen Steppe beherrschte der neue Zar von seiner Kremlfestung aus. Der Zar war Herrscher über ein Viertel der Welt. Und so kümmerten den Zaren die Gerüchte im Osten nicht. Der Krieg um die Mongolei und am Hingang-Gebirge bis hinab zum weit entfernten Ussuri war längst gewonnen und vorüber. Danach wurde die alte Mauer zur neuen Grenze. Im Osten, hinter der großen Mauer, lag die Dynastie des Komitees. Dort lebten die vielen, aufstrebend und im Wohlstand, bis sich das Feuer ihrer Gier nicht länger bändigen ließ und alles verbrannte, böse gewordenen Sonnengleich. Die Gier des Komitees entfachte den Krieg gegen den Zaren und das Komitee verlor. Die alte Mauer wurde zur neuen Grenze und die Mauer wuchs schnell und hoch. Hoch genug. Die Sache schien erledigt, das blutige Spiel der Kräfte entschieden. Den Zaren verlangte es nicht, gen Osten zu blicken, jenen dunklen Gerüchten zum Trotz, welche die Weiten des Reiches zu füllen begannen. Gerüchte von seltsamen Vorfällen, Gerüchte von Alchemisten, Gerüchte von angeblichen Nekromanten und ihren Geschöpfen. Gerüchte, Unsinn, Fabeln, Grenzlanderzählungen. Den Zaren verlangte es nicht, nach Osten zu blicken. Von den Turmfenstern des Kreml aus war die Mauer weit entfernt. Den Zaren, allmächtig und schlaflos, beschäftigten die Angelegenheiten der Lebenden. Die Herrschaft über sie versprach Reichtum, und Reichtum versprach den Zugang zu den letzten, den unlösbaren Rätseln. Reichtum machte die klügsten Köpfe zu Gefolgsleuten, und er machte die Welt klein, machte jedes Ziel in ihr erreichbar. Und so ließ der Zar sein Volk hungern. Hunger war der Schlüssel. Das Getreide des Zaren war zu einer Waffe geworden, im Krieg um die letzten Geheimnisse und um die Gunst ihrer Hüter. Obwohl Weltbrand und großer Wandel ganze Landstriche verwüstet und ihre Bewohner verstümmelt oder getötet hatten und so Land im Überfluss zurückließen, blieb doch das Ringen um das tägliche Brot für die Überlebenden eine stetige, nagende Sorge. Die Äcker lagen brach, nur wenige Bauern zogen mit ihren Pferdegespannen auf die Felder hinaus. Und jene, die es wagten, wurden allzu oft Opfer der Marodeure und Opfer jugendlicher Banden. Das Blut der Mutigen tränkte die Felder und auch das der Hungrigen. Getreide war in einer Welt des Hungers so wertvoll wie Silber und Gold und so machtvoll wie eine Armee. Es war ein dunkles Paradoxon. Je weniger Getreide es gab, umso mehr hungerten die Menschen und umso ergiebiger flossen die Rubel, als Steuern eingezogen, in die Kassen des Kreml und der Klöster. Der Zar überließ undurchsichtigen Provinzfürsten die fruchtbaren Äcker des Ural und er ließ die Marodeure gewähren und auch die Banden, denn auch sie zahlten Steuern. Das Volk ging sich in Wehklagen, in Murren und in Rausch. Es erging sich in kalten, halb verfallenen Hütten dem Selbstgebrannten. Und wer für eine heimische Distille nicht genug Geschick aufbringen konnte, der erging sich im Blaustein. Zar und Kirche verurteilten Schnapsbrennerei und Blausteinsucht, und die Kosaken hängten angelegentlich einige kleine Händler auf den Märkten und an den Stadttoren. Aber nach beinahe jeder Messe, in jedem der Klöster, gaben Priester mildtätig Blaustein an die Verzweifelten. Und ganze Familien hockten um erloschene Feuer, zahnlos und halb verhungert, für einige Stunden billigen Trost und stumpfe Freude. Der Blaustein zerfraß die Menschen. Er brachte Delirium und raschen Verfall. Und dem geistigen Verlöschen folgte das Verlöschen des Fleisches. Die Alten starben. Und ihre Kinder. Und deren Kinder starben ebenfalls, ungeboren noch, in den Leibern ihrer Mütter. Dies war eine Gnade. Und üblich. Und nur selten wurden wider alle Wahrscheinlichkeit die Kinder lebend von gerippeartigen Mütterleibern in die Welt gepresst. Lebend und mit früh ersichtlichen Begabungen oder furchtbarer Abnormität oder beidem. Diese Kinder zu finden, zu knechten und in den Dienst seiner fantastischen Pläne zu stellen, diesem Ziel galt all das Sehnen des Zaren. Darauf verwendete er all seine Kräfte. Dafür wurde er berüchtigt, während die Gefahr im Osten wuchs. Baroness Beatrice A. von Eichsfeld erscheint als eine der zentralen Personen in den schicksalhaften Ereignissen der Oktoberperturbatio. Sie hat Großartiges bewirkt und Furchtbares. Und einiges bleibt rätselhaft und entzieht sich einfachen Erklärungen. Das Zarenreich lag in jenem heißen Herbst fern von Berlin und Hamburg. Doch wie es sich zeigen sollte, war das Leben der Baroness und der Segen des Reiches untrennbar mit den Dramen in Moskau und St. Petersburg verknüpft. Mit dem Schicksal des Zaren, dem seines Volkes und dem der Kindlein. Vorliegender Bericht bemüht sich um die Rekonstruktion der tatsächlichen Geschehnisse. Ich, Ottfried Wolter Clemens, Untersuchungsbeamter der Geheimen Feldpolizei, versichere, den vorliegenden Beschreibungen keinerlei Vermutungen oder Verdacht hinzugefügt zu haben und kein wichtiges Indiz wissentlich verschwiegen, weder einen Beweisgegenstand noch das Hörensagen betreffend. Die Dame Beatrice A. von Eichsfeld, Bürgerliche, in den Stand der Baroness vermählt, einzige Absolventin der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vertraute des Kaisers, Überlebende der Säuberungen und treibende Kraft der zweiten Wiederherstellung. Folgende Texte sind dem Inhalte nach ihrem Tagebuch entlehnt und ergänzt um die Beobachtungen des Verfassers und dem Hörensagen, zumeist den Gesprächen mit Zeitzeugen entnommen. Warum aber soll sich der geneigte Leser nun um die Lektüre des vorliegenden Textes bemühen? Zu seiner Erbauung, ob der dramatischen Wendungen der Ereignisse? Zur Warnung vor Aufstieg, Hybris und Fall? Zur Richtigstellung vieler böswillig in der Allgemeinheit verbreiteten Halbwahrheiten und Lügen? Der Verfasser weiß es nicht zu sagen. Er weiß lediglich um sein Unbehagen, dass die hier niedergeschriebenen Sachverhalte dem Vergessen anheimfallen könnten. Und Vergessen führt Menschen und gleichwohl Nationen in die Glorifizierung, der die Wiederholung eines jeden Schreckens nachfolgt. So ist die Erinnerung an Größe und auch Wahn den Völkern zur Ehre, denn der Lauf der Geschichte ist veränderlich. Veränderlich, biegsam sind die Fäden der Zeit. Und bereits hinter der nächsten Anhöhe unserer Erwartungen liegt möglicherweise eine völlig andere Welt. Erste Erzählung: Die Zwillinge. Die Dame E. blickte nachdenklich in ihre Tasse hinab, deren bräunlich dampfende Flüssigkeit sich durch die Neigungen des Schiffes hin und her bewegte, so wie der Kompass auf der Brücke unterhalb des vielgliedrigen Steuerrads auf seiner rastlosen Suche nach dem Meridian. Stille. Stille war einer jener Vorzüge, an den sich die Dame im Zusammenhang mit ihrem luftigen Domizil rasch gewöhnt hatte. Stille, nur unterlegt mit dem fernen Brummen der Backbord- und Steuerbordmotoren auf langsamer Fahrt voraus. So hielt der Zeppelin seine Position über der Stadt. Es war ein fein justiertes Kräftemessen zwischen den herbstlichen Winden, welche aus Nordwest in die Stadt hineinbliesen, und der vielzylindrigen Kraft der Motoren. Die Dame E. lebte im Bauch eines silberfarbenen Riesen, jenseits der Wolkengebirge, weit über den höchsten Dächern der Stadt. Sie lebte dort in einer mondän ausgestatteten Luftschiffkabine neuester Bauart. Man hätte bis in die Stratosphäre aufsteigen können, so gut gedämmt waren Gästesuite, Mannschaftsquartiere und der öltriefende Maschinenraum. Die Kabine des Schiffs war schlicht ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Keine lebensspendende Atemluft sollte ungewollt aus ihr entweichen können, kein Lärm ungebeten in sie hineindringen. Es war ein völlig überzogener Aufwand, denn niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, das Luftschiff bis an die Schwärze des Weltraums aufsteigen zu lassen. Als Demonstration kaiserlicher Macht und bayerischer Ingenieurskunst konnten es hingegen nicht genug Superlative sein, aufgestapelt und ineinander geschraubt. Es war eine typisch männliche Art, in die Welt zu blicken, kaum über die armselig begrenzte Perspektive eines Phallus hinaus. Der Kaiser hatte darauf bestanden, dass seine allseits bekannte Favoritin dem Flaggschiff der Flotte unmittelbar nachfolgte, im zweitbesten Zeppelin, den die Armada des Kaisers aufbieten konnte. Die Dame E. fügte sich dem Willen des Monarchen und lebte im Bauch eines Luftschiffgiganten. Alle in der Gunst des Kaisers taten das. Oder sehnten den Tag mit der Depesche herbei. Jenen Tag, da ihnen der Kaiser einen Titel zuwies und die damit verbundenen Privilegien, um das Chaos am Boden hinter sich zu lassen. Den Pöbel, das Elend. Für die einen war es ein Privileg. Und für die wenigen, welche reich genug waren, um nicht auf die Zuwendungen des Kaisers angewiesen zu sein für ein fliegendes Schiff, war es eine extravagante Mode. Sie liebten es. Im letzten Atem der Nacht drehte der Kapitän den gewaltigen Zeppelin der Baroness in den Sonnenaufgang hinein. Und während in den Straßen noch nicht alle bewaffneten Jungmänner der Banden und nicht weniger verwirrten Revolutionäre der Burschenschaften zu Bett gegangen waren, konnte die Dame von der Aussichtskanzel des Luftschiffs aus auf den glutroten Horizont schauen, den Vorbeizug der Vogelschwärme bestaunend vor dem endlosen Blau des Himmels. Da war ein Schmerz in ihrer Brust, unbestimmt und bittersüß. Ein Ziehen, ein klagender Ton jenseits der Worte. Der Anblick des Himmels brachte den Schmerz hervor. Die Dame stieg jeden Morgen in die Kanzel hinauf, in Schmerz, Schönheit und die Weite illusorischer Träume. Und in den Zweifel, an den Abgrund des Zweifels selbst, schwarz starrend und lockend. Welch Unterschied doch zwischen Himmel und Erde lag. Nicht allein Meter und Wolken und Wagemut, ebenso Ordnung und Recht und Kommendes. Der Kaiser wollte den Unterschied zwischen Himmel und Erde aufheben, auslöschen. Er wollte machen, dass die Ordnung, seine Ordnung, galt, überall gleichermaßen. Zum universellen Maßstab wurde für Hohe und Niedrige. Der Kaiser wollte es so. Der kaiserliche Messias. Er war ihr Produkt. Ja, ihres. Ein Geschöpf, nicht geboren, sondern geformt. Ohne den Maschinenvirus, jener alles verschlingenden lautlosen Katastrophe, hätte es den Kaiser wohl nie gegeben. Und auch die Dame nicht, hoch oben im Himmel, im Bauch dieses sanft schwebenden Ungetüms. Allerdings unterstand dieses Wissen der Staatsräson und seine Preisgabe forderte ein Standgericht und den Tod durch Erhängen. Dieses Wissen würde also einigen wenigen Personen vorbehalten bleiben, exklusiv, geheim, bedeutsam. Man würde nicht einmal darüber flüstern, weder daheim noch in der Beichtkammer einer Kirche. Einfach nirgendwo. Der Kaiser und sein Gefolge schwebten hoch oben über der Stadt. Und der große Sturm stand bevor, Himmel und Erde zu reinigen, mit Leid und Tränen und Blut. Der Kaiser, vormaliger Metzgermeister, Inhaber einer respektablen Zahl von Schlachthöfen, Politiker-Mäzen, imstande emporgestiegen, so wie die Dame selbst. Vom Schlachter zum König, zum Kaiser. Irgendwie erschien ein solcher Weg passend in diesen Tagen. Hoch oben schwebten der Kaiser und sein Gefolge. Und hoch oben im Himmel war es auch, als die Dame E. zum ersten Mal das neue Leben in sich spürte. Die Zwillinge, groß wie Kaffeebohnen, dahintreibend in einer handtellergroßen Pfütze Fruchtwasser. Die Zwillinge, anfangs so winzig noch, doch rasch das gesamte Sehnen der Dame beherrschend. Wer auch immer mit der in den höheren Ständen wohlbekannten Dame zusammentraf, bemerkte gewiss die Veränderungen an ihr, spürte die wundersame Wandlung, ihre Abgewandtheit, die Grenze sittsamen Verhaltens entlang. Und offenkundige Veränderungen dieser Art lockten Feinde an, so wie das Blut eines verletzten Menschen im warmen Wasser eines Atolls die Haie anlockte, wo denn Haie waren. Im Gefolge des Kaisers gab es mehr als genug davon. Die Dame wusste um die mannigfaltigen Gefahren am Hofe, die Vielzahl der Gefahren in der Welt. Sie hielt die Zwillinge, ungeboren, winzigen, schlafenden Porzellanpüppchen gleich, von Hof und Erde fern, von ihrem Gestank, ihren Horden, von ihren komplizierten Lügen und ihrem giftigen Wahnsinn. Die Zwillinge verwandelten die Dame in eine mit Sorgen erfüllte Muttergottheit, schwankend zwischen glückseliger Euphorie und grenzenloser Furcht. Die Dame wachte mit manischer Energie über das unendlich kostbare, zerbrechliche Frachtgut in ihrem Bauch, zunehmend beunruhigt durch die immer stärker werdenden Beben im Plexus der Stadt unter ihnen. Der Kaiser war entschlossen, das Reich auferstehen zu lassen. Der König des Südens wollte ein Kaiser sein, ein wahrhaftiger Kaiser um jeden Preis. Er schmiedete aufwendige Bündnisse und Allianzen, und das Verfallsdatum der getroffenen Abmachungen schien so kurz wie die Geduldsspanne des Monarchen, Widerspruch gegen seine Pläne zu dulden. Die Dame war einst Geburtshelfer der königlichen Utopien gewesen, einem vielarmigen Oktopus gleich, hinter der Pappwand öffentlichen Schauspiels, die wirkliche Darstellung der Macht dirigierend. Später rückten andere, einflussreichere Einflüsterer nach, die Dame mit geschickten Winkelzügen aus ihrer Funktion der kaiserlichen Beraterin verdrängend, nicht jedoch aus des Kaisers Bett. Die Dame stürzte aus der Rolle eines Kardinals hinab in die scheinbaren Niederungen einer Mätresse. Anfangs erfüllte allein dieser Anschein die Baroness bereits mit Wut und düsteren Fantasien von Schwertgerichten und Rache. Später dann mit giftender Geringschätzung. Denn die neuen Berater des Kaisers waren ein Spielball seiner berüchtigten Wechselhaftigkeit, seiner Launen. Und niemand am Hofe konnte sich gegen diese wirklich lange behaupten. Die Dame war kein Kardinal mehr. Der Hof beklatschte schadenfroh ihren Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Und doch, von ihrer Gabe ahnten die höfischen Schranzen nichts. Dies lag Jahre zurück. Mit den Zwillingen schwanden dergleichen Ambitionen der Dame mit dramatischer Geschwindigkeit. Es schwanden ihr politischer Schöpferdrang und sie verlor das Interesse an ihrem lang gehegten, sorgsam vorbereiteten Plan. Sie verlor das Interesse an Aufstieg und Macht. Und das Wirken des Kaisers interessierte sie anders als zu anderen Zeiten, nur insofern, als dass es potenziell eine Wirkung auf das Wohlergehen der Zwillinge nach sich zog. Die Dame trug die Zwillinge in sich in der Kabine des großen Schiffs umher, wie eine besondere Form der Matrioschka. Die Kabine schützte die Dame und die Dame beschützte die Zwillinge in sich, eingehüllt in eine allzu verletzliche Blase der Verantwortung. Was kümmerten sie noch ihr utopischer Plan oder der Metzgerkönig und sein verrücktes, blutiges Spiel um die kaiserliche Erhöhung? In einer Zeit, da der Tod als Dauergast in jedem Haus im Reichquartier genommen hatte und fortgeschrittene Schwangere so selten zu beobachten waren wie die Aurora Borealis im Havelland, trug die Dame Zwillinge in sich. Dies kam einem Wunder gleich, und es war eine Bürde, drückende Ruhelosigkeit hervorrufend, des Tages ebenso wie in den sternenbeschienenen Nächten hoch oben. Die Dame musste die Zwillinge gegen den Schnitter beschützen, gegen den Erzfeind, egal zu welchem Preis. Die Dame musste sich dem Gleichmacher entgegenstellen. Sie musste das Unmögliche wagen für ihre Kinder. Die Dame erinnerte sich schmerzlich an das Sterben des geliebten Vaters. An den frühen Tod der Mutter erinnerte sie sich nur noch mit grauen Schemen und Ahnungen. Und das Vergessen war beinahe ebenso schmerzlich wie das Betrachten der Vaterfotografien auf dem kleinen Beistelltisch in ihrem Schlafraum. Das Sterben geliebter Menschen war so widersinnig selbstverständlich geworden, gleich dem Sonnenaufgang oder der Schwerkraft. Wie konnte das sein? Die Dame hatte in den Hörsälen und Laboratorien der Universität verschiedene Kommilitonen dazu befragt und war erfüllt von Entsetzen über deren Gleichgültigkeit. An der Universität wurde gelehrt und gelernt, und man diskutierte an den Abenden häufig und lang über Philosophie und Politik und den Schwergewichtskampf des englischen Meisterboxers gegen sein deutsches Pendant. Über den großen, bösen Elefanten im Raum sprach man jedoch nicht. Mehr als einmal hatte die Dame versucht, damals noch als blutjunge, idealistische Studentin, über Bierkrüge und dampfende Teller mit Schweinshaxen hinweg das Gespräch auf das Offensichtliche zu lenken. Und sie hatte nicht viel mehr als betretenes Schweigen bewirkt. Bis der Rektor der Universität sie in seinem Büro darum gebeten hatte, solche Art Themen gänzlich zu meiden. Sein Unbehagen über den Gesprächsgegenstand quoll schwitzend aus dem Kragen seines schwarzen Anzugs heraus, und die Dame war schließlich aufgebracht aus dem Büro des armen Direktors gestürmt. Wenn schon die klügsten Köpfe im Land nicht aufbegehren wollten, wie sollte es dann der Bauer auf seinem Feld oder der erschöpfte Handwerkergeselle im Staub einer Baustelle? Alle Menschen wuchsen heran. Alle Menschen alterten. Und wenn nicht Krieg oder Seuchen sie früh dahinrafften, rangen sie in ihren fortgeschrittenen Jahren mit Gebrechen und Krankheiten. Und dann starben sie einfach, betrauert von ihren Kindern. Und dann starben diese auch. Ein ständiger Kreislauf. Die Menschen starben einfach, von ein wenig Wehklagen einmal abgesehen. Dem Tod zu widerstehen, war dabei eine sich selbst erklärende Verpflichtung. Doch die Schwachen weigerten sich einfach. Und neuerdings erhängten sich Männer einfach auf dem Dachboden ihres Hauses, während ihre Frauen mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt waren oder dem Bügeln der Hemdkragen. Eltern brachten ihre Kinder zu Bett und dann gingen sie hin und tranken mit Blausäure gefüllte Becher. Und sie fanden Ausreden, Ausflüchte, Entschuldigungen dahingekritzelt auf früher seligen Abschiedsbriefen. Dass man dem Ungemach der Zeit nicht länger trotzen könne, dass da keine Zukunft mehr sei. Jeder Mann möge die Ausweglosigkeit der Lage erkennen. Diese feigen Narren, stumpfes Pack, dummes Menschenvieh. Die Dame wusste um ihre Parteilichkeit. Ihr Zustand war vergleichbar mit dem einer Vergiftung oder einer geistigen Umnachtung oder einer Form der Hysterie. Ihr Körper flutete sich selbst mit Glückseligkeit, und durch die rosarote Brille der Mutterschaft mochte sie eine lohnenswerte Zukunft ausmachen, wo andere verzweifelten und verzagten. Die Dame trug einen unendlich profanen, unendlich kostbaren Schatz in ihrem Bauch. Und wenn es einen Anlass gab, zu hoffen und durchzuhalten in diesen seltsamen, leidvollen Zeiten, so war es dieser. Zweite Erzählung. Krieg. Von weit oben sah man die glasverspiegelten Türme am Potsdamer Platz nur noch als blasses Schimmern, eingewoben in asphaltene Straßenlinien und Häuserzüge. Die gewaltige Ruine des Kanzleramts wirkte wie ein klaffendes Loch im Herzen der Stadt. Aus der Höhe, tausende Meter vom Boden entfernt, ließen sich zwei Orte im Stadtkörper zuordnen, eindeutig, über jeden Zweifel erhaben. Einer davon war das hässlich gezackte, riesige Kanzleramtsloch, dieses brutale Kunstwerk einer längst ausradierten Anarchistengruppe. Und viele Kilometer von Prunk und Protz und seidenem Anschein entfernt, erstreckte sich eine endlose Weite aus Betonburgen und Backsteinziegelgemäuer, rußgeschwärzt und mit hochaufragenden Schloten, welche Tag und Nacht dicken Qualm aus sich herauspressten, wie das endlose Atmen eines gigantischen Ungeheuers, angefüllt mit giftigem Dunst und Tod. Und in all dem wuselten die Proletarier umher, von ihrer schweren Arbeit gebeugt und dreckverschmiert, in ihren typischen blaugrauen Overalls. Es war eine blaugraue Masse an Leibern, hastig von irgendwoher, irgendwohin schlurfend, ohne dass man hätte ein bestimmtes Gesicht in der Menge ausmachen können. Alle schienen erfasst von derselben Müdigkeit, von derselben Grauheit des Fleisches. Das war Marzahn. Das war der östliche Rand Berlins. Die Proletarier, der Müll und der allgegenwärtige Geruch von gekochtem Kraut aus den bäudigen Alutöpfen der Straßenverkäufer. Und inmitten dieser Trostlosigkeit bog eine Straße vom Blumberger Damm ab, der an dieser Stelle weiter hinauf Richtung Norden verlief. Die kleine Straße endete unweit des Damms und wurde zu einer Gasse, einem Weg, leicht ansteigend. Und vom Ende des Weges sah man dunkles Grün von Bäumen schimmern. Die Gasse mündete in einen Weg, und der Weg führte in die Ahrensfelder Berge hinauf. Ahrensfelder Berge. Im brandenburgischen Flachland diente der Begriff Berge von alters her als ein Euphemismus für Erhebungen aller Art. Alles, was höher aufragte als ein Scheunendach, das war ein Hügel. Und alles, was höher war als ein Hügel, das war ein Berg. Die Ahrensfelder Berge waren nichts anderes als die leicht umwaldeten Anhöhen jenseits von Marzahn. sie waren ein wenig beeindruckender Haufen Erde, und ganz gewiss würde darauf bald die kaiserliche Artillerie Stellung beziehen, sobald die Truppen bis an den Stadtrand vorgerückt waren. Kanonenstahl würde von den Dreckhaufen aus, die man hier liebevoll Ahrensfelder Berge nannte, Tod und Vernichtung in die Stadt spucken. Bis es genug war. Bis schlussendlich der Bürgermeister mit einer weißen Flagge herauskam und die symbolischen Schlüssel zur Stadt übergab. Oder die Kanonen würden einfach so lange brüllen, bis kein Leben mehr im Stadtstein umherkroch. Wer konnte das schon so genau wissen beim Metzgerkönig? Irgendein örtlicher Junker hatte die Ahrensfelder Berge gekauft und alles, was darauf wuchs und lebte. Irgendein Junker besaß dieses Stück Land und hatte es vergessen. Niemand wagte im hohen Gras den zahlreichen Kaninchen nachzustellen oder gar unerlaubt etwas Brennholz zu schlagen, denn das wäre ein Verbrechen gegen den Staat. Und dieser hatte schließlich den abwesenden Junker mit Überschreibungen und notariell beglaubigten Urkunden zum Besitztum ermächtigt. Überall unterschied das Recht nur zwischen treuen Untertanen und Verbrechern. Zumindest galt dies für die kleinen Leute. Und da die Barone, die Fürsten, die Könige und die wohlhabenden Neokons und der Staat ganz allgemein alles besaßen und alle anderen in aller Regel nichts, konnte sich ein Verbrechen auch nur gegen die Fürsten richten, gegen die Barone und die steinreichen Neokons. Und diese waren ja faktisch der Staat. Ein Verbrechen kannte infolgedessen nur eine Strafe, wenn schon nicht immer den Taten, so doch immer dem Geschädigten jener Taten angemessen. Ob Unterschlagung der Abgaben, Wilderei, Diebstahl oder Vandalismus, Verbrecher endeten immer im Feuer. Schreiend und dampfend, wenn die Hitze alles Leben aus ihnen herausbrannte. Deshalb standen die Hügel der Ahrensfelder Berge jungfräulich und unberührt. Keine Schandtat suchte sie heim, zumindest nicht, bis die Truppen des Kaisers heraufgezogen kamen und Bäume und Gras plattwalzen und verwüsten und den Tod in die Stadt spucken würden. Die Dame E. fand in jenem winzigen Wald dringende Zuflucht. Zuflucht vor dem Luxus des Luftschiffs, welche von ihr mit Täuschung und Lügen erkauft war. Zuflucht vor samtbeschlagener Enge, lächelnden Spionen und ihren nimmermüden Blicken hoch droben im Himmel. Zuflucht vor dem Krieg der Giftmischer in einem anderen Krieg. Manchmal fühlte die Dame Panik in sich aufsteigen. Manchmal fühlte sich die in ihren Stand emporgehobene Dame E. enttarnt und bis auf ihre wahren Absichten entblößt. In den schlimmsten dieser Momente, und wenn das Chaos der im Aufruhr befindlichen Stadt gerade einmal abgeflaut war und ein Landgang unter berechenbaren Risiken in Betracht kam, ließ die Dame sich im kleinen Beiboot des Zeppelins auf dem Boden absetzen. Immer vorausgesetzt, dass der Adjutant des Kaisers einem Landgang seine Genehmigung erteilte. Obwohl hochschwanger und in skurriler Weise kugelig, wie die Dame fand, so dachte sie doch geringschätzig über das tatsächliche Ausmaß der Gefahr am Boden. So wie das Luftschiff grundsätzlich nicht vor einer Havarie gefeit war und nicht vor dem Sturz in die Tiefe, so wie Giftmischer die Dame heimlich vom Leben zum Tode bringen konnten bei einem kaiserlichen Festbankett im Flaggschiff, so konnte sich die Dame am Boden nicht gegen jede Art von Unbill wappnen. Bei aller Sorge um die Zwillinge schätzte die Dame jene Haie im Himmel als weitaus größere Gefahr ein, als die von marodierenden Soldaten am Stadtrand heimgesucht zu werden oder von Radikalen. Wahrscheinlich war weder das eine noch das andere. Die Kette der Dame mit der handtellergroßen Medaille aus geschmolzenem Bernstein hielt ihr die Banditen fern. Banditen aller Couleur, auch die Marodeure. Mochte Wilderern der Scheiterhaufen drohen, so drohte all jenen viel Schlimmeres, die sich an der Trägerin eines Medaillons vergingen. Der Kaiser war berühmt für seine Rachsucht. Und jede seiner Vendettas gereichte einem Besessenen zur Ehre und auch dem Kaiser in seinem blutigen Ruf als Metzgerkönig. Niemand wagte sich der Dame zu nähern oder gar ihr in den Wald zu folgen. Das Siegel an ihrer Kette war das Siegel der neuen Macht, einer Macht, die mit einer Armada von Luftschiffen heraufgefahren war und mit einer riesenhaften Armee vor den Toren der Stadt lag, mit Kanonieren und Fußvolk und mit eisenbeschlagenen Panzerwagen, jenen qualmenden, mit Schwerölverbrennung angetriebenen Monstern aus Stahl. Der Kaiser war von Stadt zu Stadt und von Schlacht zu Schlacht gezogen, um die Reste der zerborstenen Republik endgültig zu zermalmen und ihre erschöpften Soldaten und gut bezahlten Söldner vor sich herzutreiben in ruhmlose Leichenrinnen draußen auf den Feldern, wo keine Lieder waren und keine Helden und keine Ehre. Ökotopia war niedergemetzelt und geschändet, tot. Und seine bunten, selbstgerechten und unbezahlbaren Träume waren mit ihm untergegangen. Bis in die letzten Tage der Republik hinein waren von den Eliten in und außerhalb der Reichstagskuppel geradezu wahnhaft pazifistische Ideale gepredigt worden. Dabei tobten in der Welt ringsum hochgerüstete Regime, angeführt von Soziopathen, in einem gnadenlosen Verteilungskampf um Märkte, Nahrung und um die Interpretation von Tatsachen und Wahrheiten. Die Republik wurde zu einer letzten Enklave scheinbarer Glückseligkeit, längst unterwandert und eingekreist von den Wölfen. Was nützte einem Schaf ein Magisterabschluss und viel Völkergewandtheit? Was vermochte all das gegen die hungrige Meute und ihren Blutdurst? Was vermochte ein Schaf gegen die Wölfe? Der ökotopianische Anteil am Untergang der Republik wurde nur noch übertroffen von den irrsinnigen Forderungen rechter Revisionisten, welche die gewaltsame Besetzung von riesigen Gebieten im Osten forderten. Wissend, dass dies einen Krieg mit allen Staaten jenseits der Oder auslösen würde, eingeschlossen Russland. Pseudo-linke Berufsrevolutionäre und ihre Anhängsel verabscheuten körperlich anstrengenden Broterwerb und schwadronierten stattdessen in den Kaffeehäusern an der Schlossstraße über die Befreiung des Proletariats. Und die Revisionisten leisteten ihnen dabei gern Gesellschaft, in ihren eigenen Etablissements gleich gegenüber. Linke und Rechte predigten und hetzten das Ende der Republik herbei, und die bürgerliche Mitte, farblos, stumm und von geschickter Bestechlichkeit, gab ihnen dabei durch allzu viele Unterlassungen Starthilfe. Dieser Kaiser und sein Blutwahn mochten das notwendige Übel sein, um aus den Trümmern der Republik, um aus Kleinstaaterei gegen Hunger und Fieber erneut eine Nation zu formen, einen Ringanker, ohne den Chaos und Tod immer weiter wüten würden, bis es keine Überlebenden mehr gab. Nirgendwo zwischen Elbemündung und Thüringer Harz. Nur noch das Weinen und Zähneknirschen der Witwen hinter den Fensterläden der Häuser. Der Dame E war der Bayernkönig ehemals als der tauglichste aller Bewerber erschienen, gut verbandelt mit den wohlhabenden Neokons und ebenso über Gefälligkeiten eng mit den Meistern der Handwerkergilde verbunden, Und geschickt hatte der vormalige Metzger mit offensiven Winkelzügen die Machtfrage im Süden zu seinen Gunsten entschieden. Wer nicht zu kaufen gewesen war oder einzuschüchtern, der starb durch geübte Hände, an vergifteten Schokoladen aus prächtigen Geschenkkörben oder an unauffälligen Injektionen unter Nachtgewändern. Die Meuchlerinnen aus dem Münchner Norden waren die Besten ihres diskreten und schnell wachsenden Gewerbes. Sie arbeiteten bei Tag und bei Nacht, unauffällig, unscheinbar, effizient. Und nach den Mächtigen starben natürlich auch jene, die sie mit Vorbedacht vom Leben zum Tode befördert hatten. Amtliche Hände ergriffen sie allen Ordens, und die Henker exekutierten eine ganze Generation von Mordmeisterinnen, allesamt unter falschen Anschuldigungen und nach kurzen Prozessen. Man richtete die kaum Beklagenswerten mit Hilfe einer Garrotte in den Kellergewölben des Brauhauses am Markt. Röchelnd und durch die versierten Handgriffe der Amtspersonen rasch erstickend, rissen die Mörderinnen ihre Geheimnisse mit sich in die Dunkelheit der Höllenkreise davon oder wohin immer der Tod sie holte. Dennoch gab es Gerede. Ein Mitwirken des Königs am Ableben all seiner Konkurrenten hielt sich als hartnäckiges Gerücht. Und nichts half gegen Gerüchte im Volk so gut wie eine Wiesen mit Bier, Haxen und Gebackenem. Oder besser noch ein zünftiges Volksfest und danach ein unvermeidlicher Krieg. Der Krieg brachte Helden hervor, Leid, Verlust und Helden. Und dem Krieg richtete sich der Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit auf das Böse oder zumindest das, was die Extrablätter im Land als das Böse anpriesen und auf das sie den Blick der Menschen lenkten, mit dramatischen Überschriften und ebenso dramatischen Darstellungen der Pressezeichner. Irgendwo in den brandenburgischen Wäldern wurde der wöchentliche Dampfschnellzug Richtung Russland von Unbekannten angegriffen und zum Halten gebracht. Solche Dinge geschahen, es waren schließlich unruhige Zeiten. Allerdings verging sich die kleine Armee maskierter Banditen nicht nur an den eilig preisgegebenen Vermögenswerten der Reisenden. Die gröhlende Meute zerrte auch einen Knabenchor aus dem Zug heraus, nebst Chordirektor und Gouvernanten. Vor den Augen der entsetzten Reisenden vollzog sich Unaussprechliches. Irgendwann blieben die nackten, vergewaltigten Jungen nahe der Gleise zurück, als hätte jemand nachlässig seinen Müll aus den Fenstern des Zuges geworfen. Allen Kindern wurden die Kehlen aufgeschlitzt. Nur ihre Begleiter ließ man, Körper und Seele verunstaltet, aber lebend zurück, unter Verhöhnungen und vom Horror geblendet. Preußen hatte dem berühmten Winsbacher Knabenchor auf seiner Reise ins ferne Russland ausdrücklich sicheres Geleit zugestanden. Und erst nachdem ein entsprechendes amtliches Papier in München eingetroffen war, machte sich der Chordirektor daran, der Einladung des Zaren nachzukommen. Eben jener Chor wurde das Opfer des abscheulichen Verbrechens, und alle seine kleinen Sänger starben. Für Preußen, welches den Schutz der Knaben garantiert hatte, war die Sache ein exorbitantes Fiasko. Und die öffentliche Meinung im Süden, aber auch in Preußen selbst, verlangte aufgebracht nach Gerechtigkeit und nach dem Blut der Mörder. Vor der bayerischen Botschaft bildeten sich ungeheure Menschenschlangen. Es versammelten sich Tausende, welche sich in die Kondolenzbücher eintragen wollten, die in der Botschaft auslagen. Erwachsene Männer in Gildeuniformen kämpften mit den Tränen. Und teuer gekleidete Frauen fielen von Weinkrämpfen geschüttelt auf dem Kudamm zu Boden, mitten am Tage. Die Empörung der Bürgerschaft über das Verbrechen grenzte an einen Aufstand. Eilig entsandte der ratlose Senat eine ganze Division Gardegrenadiere nach Brandenburg, welche jedes Haus in der Gegend durchsuchten und jede Scheune und jeden noch so verfallenen Forstarbeiterverschlag. Zeitweise bestrahlten mehrere hundert Ölscheinwerfer von Heißluftballons herab ganze Landstriche und wandelten die Nacht zum Tage. 10.000 der besten preußischen Soldaten machten Jagd auf geschätzte 300 Banditen. 10.000 Soldaten, und sie konnten der Mörder nicht habhaft werden. Es war unerklärlich. Die Münchner Presse wusste dies mit ätzenden Kommentaren zu versehen, und die preußischen Zeitungen wiesen die hetzerischen Schlagzeilen aus Bayern mit ebenso hetzerischen Bemerkungen zurück. Die Stimmung entfernte sich von Trauer hin zu verletzten Ehrgefühlen und heizte sich rasch auf. Diplomatische Noten wechselten die Seiten. Schließlich wurden die jeweiligen Botschafter nach München und Berlin zurückgerufen. Und hätte man in diesen Tagen ein brennendes Streichholz in die Luft geworfen, so wäre der Himmel gewiss von der Isar bis zur Spree in Flammen aufgegangen. Zur Beerdigung der Knaben ruhte das öffentliche Leben im südlichen Königreich, und über 1 Million Menschen säumten mit geneigten Köpfen den Weg des Trauerzugs, die großen Münchner Alleen entlang. Und alle Küster in der Stadt ließen in herzzerreißendem Gleichklang die Glocken ihrer Kirchen schlagen. Und es gab wohl niemanden an diesem Tage, der beim Anblick der vorüberziehenden Kolonne mit Kindersärgen nicht den Tränen ihren Lauf gelassen hätte. Krieg. Dies war der Rat der Dame gewesen. Krieg. Zum Preis von 42 Knaben, wie sich herausgestellt hatte. Die Skandalgerüchte um die königlichen Verwicklungen in jene Serie von Todesfällen unter den Konkurrenten des Königs und der Tod der Knaben erschienen der Dame absonderlich in ihrer scheinbaren Zufälligkeit. Die Dame E. hatte am Tod der Jungen keinen Anteil. Sie hatte diesen weder angeregt noch befürwortet. Das Gewissen der Dame war rein. Und dennoch wälzte sich die Baroness, von unterdrückten Schuldgefühlen geplagt, des Nachts auf seidenen Kissen. Über Tage hinweg konnte die Dame nur von ihrem Schreibtisch aus in die bizarr bunte Blumenpracht ihres Gartens starren, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Um Himmels willen, welchen Schrecken hatte sie nur in die Welt gebracht? Als die Trauerfeierlichkeiten und das folgende Wochenende vorüber waren und die patriotischen Gefühle im Volk ihren Höhepunkt erreichten, angeheizt durch beispiellos tendenziöse Artikel in den Tageszeitungen, trat der König auf den Balkon seines Schlosses vor die versammelte Menge und erklärte, dass kein empfindsames Volk ein derartiges Verbrechen ungesühnt lassen könne und dass die Hintermänner jener verabscheuungswürdigen Tat ebenso schuldig seien am Tod der Knaben wie die Knabenmörder selbst. Die Menge auf dem Schlossplatz forderte vielstimmig Genugtuung, aufgebracht und in Teilen unter erheblichem Einfluss von Branntwein, der auf königliches Geheiß freigebig an die Handwerkergesellen ausgeschenkt worden war. Der Metzgerkönig fand auf dem Balkon des Schlosses eine Pose äußerster Nachdenklichkeit. Ohrenbetäubende Stille legte sich auf den Schlossplatz. Sichtlich bewegt, nach längerem Innehalten, erklärte der König dann, dass Preußen nun für seine schändlichen Taten büßen müsse und verkündete die allgemeine Mobilmachung. Die mit Branntwein und gerechtem Zorn trunkenen Handwerkergesellen eilten ohne Verzug zu den königlichen Anwerbern. Junge Mädchen warfen ihnen Glückwünsche und Küsse zu. Und bereits eine Woche darauf setzte sich die Armee unter Fanfarenspiel in Bewegung. Preußen musste für sein Verbrechen zahlen. Allerdings lagen etliche Fürstentümer und Königreiche zwischen Preußen und Bayern, Länder, die es zu durchqueren galt, bevor der Tag des rechtschaffenen Gerichts anbrechen konnte. Jene Fürstentümer und Königreiche befürchteten beim Durchzug der südlichen Armee ihre gewaltsame Unterwerfung. Höchstwahrscheinlich deshalb, weil sie es bei ähnlicher Gelegenheit ebenso gehalten hätten. Doch wie konnte dies sein, fragten sich die Menschen in Bayern verwundert, wo es fraglos ein edles, gottgefälliges Werk zu vollstrecken galt. Was sollte das zaudern? Was sollten da kleinliche Bedenken? Wer sich einem solchen Werke entgegenstellte, war den Kindermördern in ihrer moralischen Verkommenheit ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und so galt es erst einmal, gottlose Landstriche mit Eisen und Blut zu reformieren, auf dem Weg nach Berlin, ins Herz der Verderbtheit. Dort hatten gewiss die Knabenschänder Zuflucht genommen. Wo doch in dieser Stadt Frauen in aller Öffentlichkeit Hosen tragen durften, ohne Überröcke. Und es in einigen Kaffeehäusern Sitte zu sein schien, dass ein Manne sich einem anderen Manne in offensichtlicher, widernatürlicher Zuneigung näherte, im schummrigen Licht farbiger Öllampen und zu aufreizendem Klavierspiel. Ja, so eine Stadt war das. Und deshalb war es auch kaum verwunderlich, dass die Knabenschänder dort hausten. Und noch schlimmere als sie. Lutheraner, Vegetarier, Kommunisten gar und anderes atheistisches Gesindel. Die Volksseele war aufgebracht und begrüßte den heraufziehenden Krieg. Und ganz gewiss würde dieser nur wenige Monate dauern, und dann wäre den armen Knaben Gerechtigkeit getan und mit ihnen auch dem deutschen Lande. Der Krieg begann und lief und endete nicht. 9 Jahre Schlachten, 9 Jahre Tod und Verwüstung. Im 10. Jahre des Krieges war die Dame mit dem Metzgerkönig, nunmehr selbsternannter Kaiser, endlich nach Berlin gekommen. Eine blutige Schneise entlang, quer durch das Land. Dritte Erzählung. Der Hügel. Die Dame E. stand ganz oben auf dem höchsten Haufen Dreck, von dem, was die einheimischen Ahrensfelder Berge zu nennen pflegten. Die Dame sog tief die nachmittäglich warme Luft in ihre Lungen. Den Hügel hinauf wehte der Geruch von Herbst, von Harz der Fichten, die einer dunkelgrünen Kompanie gleich nebeneinander gereiht standen, eingegraben in den Hang. Da war der modrige Geruch herabgefallener Blätter, schwer und herb, und der saftig-saure Dunst des Grases. Die Dame schaute von den Hügeln hinab auf Bäume, auf rußgeschwärzte Schornsteine, auf ausgeblichene Ziegelgiebel und stumpf fahlsilbrige Blechdächer. Sie blickte auf die Stadt und die Luftschiff-Armada über ihr, und die Brust der Dame schmerzte, schwer und klebrig mit all den Erinnerungen. Sie war einmal eine andere gewesen. Sie hatte ein anderes Leben, war ein anderes Licht in einer anderen Welt. Und danach? Beraterin des Metzgerkönigs, Mätresse, Zeitzeugin des Bruderkrieges und werdende Mutter der kaiserlichen Zwillinge. Ja, unfreiwillige, ungeplante Empfängnis hatte eine unerwartete, große Liebe hervorgebracht. Wie es schon klang, dieses Wort. Verheißungsvoll, lockend, vollständige Zufriedenheit versprechend. Mutter, Mutter, Mutter. Sei nicht mehr eins, sei zwei, aus dir selbst heraus, Mutter. Sie würde Mutter sein, falls nicht frühe Wehen oder andere Komplikationen das Leben in ihr auslöschten, als wäre es nie gewesen. Die Dame E. blickte auf die Stadt und ihre Brust schmerzte. Und heiß flossen die Tränen der Erinnerung. Und untröstlich flossen die Tränen über das, was noch kommen würde. Mochte die Menschen längst eine Ahnung ergriffen haben, nach all den Jahren des Krieges, so wusste doch allein die Dame mit absoluter Gewissheit um die Pläne des Kaisers. Sie war in seinen Plänen gewesen, im Labyrinth seiner Winkelzüge, in seinen Lügen und in den tiefsten Tiefen seiner Geheimnisse, welche durch diese Lügen vor Entdeckung bewahrt worden waren. Die Dame E. wusste um des Kaisers Obsessionen. Sie wusste um seine Gier und um seine Entschlossenheit. Der Kaiser war nach Berlin gekommen und mit ihm das große Sterben. Alle wussten das und fürchteten den Tod, fürchteten ihn mit jeder Faser. Wenn nicht auf ihre Gesichter geschrieben, mit unverborgener Furcht, so fürchteten sich doch alle in den Tiefen von Kopf und Bauch. Nur die Debilen und die Narren fürchteten sich in diesen Tagen nicht und nicht die Kinder. Die Kinder fielen dem Tod anheim, so wie alle anderen Menschen auch. Und doch schienen sie immun gegen die Furcht. Geheimnisvollerweise kannten sie die Furcht nicht. Zumindest einige Zeit war es so. Und erst, wenn sie durch Erwachsene gründlich domestiziert und an Fühlen und Denken verkrüppelt in die Welt schauten, kleinmütig und auf flache Horizonte gelenkt und in ihrem Geiste der Vielzahl an Möglichkeiten beraubt, erst dann fürchteten sie sich. Bald würde der Herbst beginnen, die Blätter bunt zu färben, und der Wind würde sie von den Zweigen reißen. Dürr und kahl würde das Land liegen und wahrscheinlich auch von Kanonenwerk und abertausenden Gräben aufgerissen. Die Dame wusste dies, und umso mehr genoss sie jeden Moment auf diesem Hügel. Sie genoss jeden Aufschub und jede noch so kurze Verzögerung. Wie süß so eine einzige friedliche Sekunde schmecken konnte, wenn das Stundenglas zur Neige ging und keiner der Augenblicke mehr übrig war. Das Leben war ein flüchtiger Hauch geworden, ein bitteres, kurzes Atmen. Da kam ein Mann den schmalen, schon halb überwucherten Weg den Hügel hinauf. Steine knirschten unter den Sohlen seiner Stiefel. Die Dame erkannte, wer da den Hügel heraufkam. Sie kannte diese Art Mann. Und ein glühendes Stechen durchfuhr sie, die Eingeweide hinaufschneidend. Es war der Mann und es war seine Eile, mit der er sich bewegte. Und natürlich waren es die Insignien seines Berufsstandes. Sein schwerer, hellbrauner Aquascutum-Trenchcoat, wie eine Mischung aus Uniform und wasserdichtem Panzer aus Fasern, bis hinab auf die Höhe seiner schwarz glänzenden Stiefelschäfte. Und der unverkennbar geschnittene Fedora. Diese Variante der in der Bürgerschaft sehr beliebten Hutform konnte man in keinem Geschäft in München erwerben. Und hätte man es gekonnt, so wäre niemand auf den Gedanken gekommen, einen solchen Hut in der Öffentlichkeit zu tragen. Mantel und Hut waren die Insignien des zentralen Nachrichtenbüros. Zu wem diese Männer kamen, ob am Tage oder in der Dunkelheit, für den bedeutete dies, eines Staatsverbrechens verdächtig zu sein. Und allein eines solchen Verbrechens verdächtig zu sein, ob auf Tatsachen gestützt oder als üble Nachrede, reichte in aller Regel zur Vernichtung einer sozialen Existenz. Und führte nicht selten auch zur Beendigung aller körperlichen Aspekte im Keller des Brauhauses am Markt. Die Dame schauderte. Wenn der Kaiser nach ihr schickte, So kam immer sein Adjutant in der kaiserlichen Barkasse. Der Kaiser schickte niemanden sonst. Er traute niemandem sonst. Wäre sein Adjutant verhindert durch Krankheit oder Tod, so würde der Kaiser ganz gewiss keinen seiner Kuttenträger schicken. Seine Bluthunde und Vollstrecker schickte der Metzgerkönig gern in einer Aufwallung von Verärgerung hinaus, in Wut und Zorn. Und er schickte sie zur Vollstreckung eines seiner hohen Urteile, die keines Gerichts bedurften und deren Akten kein Anwalt je zu Gesicht bekam. Der Mann mit Mantel und Hut kam den Hügel herauf. Eilig bewegten sich Arme und Beine. Und die Sorge der Dame galt nicht sich selbst, nicht wirklich. Die Dame hatte so viel Tod gesehen, ein wenig mehr davon hatte nichts Überwältigendes und war keinerlei Überraschung. Die Sorge der Dame galt nicht sich selbst, aber umso mehr ihrer kostbaren Fracht. Ihr Ende wäre auch das Ende der Zwillinge. Die Dame schauderte. Sie fürchtete sich. Sie fürchtete sich wie nie zuvor in ihrem Leben. Ihr Magen krampfte sich zusammen, wurde zu einem Ball von steinerner Härte. Die Dame schwitzte in ihre Untergewänder und ihre Beine bestanden aus Gummi, aus Furcht. Sie waren nutzlos, ungeeignet, die Dame vor der drohenden Gefahr in Sicherheit zu tragen. Und wohin hätte sie auch laufen sollen und wozu? Die Furcht wurde zu Entsetzen. War dies das Ende? War dies der Moment? Musste sie derart armselig aus der Welt scheiden? Ebenso leicht und ahnungslos zur Schlachtbank getrieben wie die anderen Schafe? Musste sie gehen und alles unvollendet zurücklassen? Und dann noch die Zwillinge. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Sie musste dem Gleichmacher entgegentreten. Sie musste ihm die Stirn bieten, auch wenn er ihr in Gestalt dieses professionellen Mörders erschien. Sie musste dem Gleichmacher entgegentreten. Sie musste. Sie würde. Die Dame trug in den Tiefen ihrer Gewänder eine schwarz mattierte Maschinenkonstruktion, eine Lebensversicherung aus Stahl. Die Dame hatte die Waffe immer bei sich, außer sie wurde zu einem Bankett auf das kaiserliche Flaggschiff geladen. Und dorthin hätte sie die Waffe bringen können, nicht aber durch die strengen Kontrollen der Leibwache. Die Dame würde dem verbeamteten Mörder des Metzgerkönigs entgegentreten. Sie hatte eine gut gepflegte Taschenpistole, FN Modell 1906, in ihren Gewändern. Die Pistole war alt. Ihr Vater hatte sie einmal ihrer Mutter geschenkt, und nun war es ihre Waffe. Die Dame zog die Schulterblätter zueinander und straffte sich, äußerlich gleichmütig. Sie würde den Mut in sich finden und dem Tod entgegentreten, zum Gedenken an ihren Vater und ihre Mutter, deren Körper weggenommen waren. Fort, ausgelöscht. Nur noch sie war geblieben. Die Dame musste dem Gleichmacher entgegentreten. Für die kleinen Porzellanpüppchen in ihrem Bauch. Sie musste den Tod bezwingen. Manchmal verändern wenige Stunden ein ganzes Leben. Dieses Hörbuch wurde produziert mit der freundlichen Unterstützung von www.wetterfest.coach.